24 Persa People. And now in season 15. Presented by 3BG. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 15 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by 3BG, 3 Banken, Generali, KAG. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein neunter Gast in Season 15 ist Gregor Hochreiter, selbstständiger Ökonom, Autor mehrerer Bücher und Chefredakteur des In Gold We Trust Reports. Lieber Gregor, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Servus, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Du hast es ja nicht weit gehabt, ne? Du bist also Gründer wie ich und wir beide gehen gerne spazieren und haben uns, glaube ich, noch nicht getroffen, aber getroffen haben wir uns in Schladming bei der Treasury and Finance Convention, da komme ich dann später dazu. Ich beginne Karrierewerdegang auch bei dir damit, selbstständiger Ökonom. Wie wird man Ökonom? Erzähl uns kurz was über deinen Werdegang, bitte.
Also mich haben in der Schule schon immer ökonomische Fragestellungen sehr interessiert. Ich bin auch, wenn man so will, familiär vorbelastet. Mein Vater hat in der Nationalbank gearbeitet und dann stellt sich natürlich nach der Schule und dem Bundesheer die Frage, was man studieren soll. Und dann habe ich Volkswirtschaftslehre an der Hauptuniversität studiert. Hab dann, kann ich mich erinnern, zu Beginn des zweiten Studienabschnittes dann allerdings gemerkt, dass die wissenschaftliche Ökonomie jetzt nicht ganz das meine ist, also eine Karriere an der Universität zu verfolgen. Ich kann mich erinnern, da war in Mikroökonomie 2 von n-dimensionalen Matrizen im Raum die Rede. Und ich habe mich auch gefragt, was hat das eigentlich mit Ökonomie zu tun, die ja letztlich vom Menschen handelt. Und dann habe ich das Studium aber dennoch abgeschlossen, kurz gearbeitet, dann ein Postgraduate-Programm gemacht in Dänemark. Zum einen mag ich Skandinavien, zum anderen ist es auch ein bisschen was anderes.
In Aarhus, glaube ich, oder?
In Aalborg.
Ich immer kurz irgendwas mit Doppel-A vorne.
Ich sage immer, Aalborg klingt, ist so wie es geschrieben ist, Aalboring. Aber es war sehr sehr interessantes Jahr. War dann in Brüssel und wollte eigentlich dann auch zunächst, wie ich nach Brüssel gegangen bin, in Brüssel bleiben, war allerdings dann das war dann nicht meine Atmosphäre, formulieren wir es einmal so, mir war das viel zu eng. Ich würde da schon auch von einer gewissen intellektuellen Korruption sprechen, die sich der Gestalt zeigt, dass die Einstiegsgehälter für Akademiker, ich glaube damals waren es 4.000 Euro netto, nicht zum intellektuellen Tiefgang anregen, sondern ich eher das Gefühl hatte, dass dort viele versuchen, sozusagen in die Institutionen reinzukommen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann den Raim Tahir-Sadegan getroffen und wir haben dann, um das ein bisschen abzukürzen, das Institut für Wertewirtschaft gegründet, das sich also schwerpunktmäßig sehr stark mit der österreichischen Schule der Nationalökonomie auseinandersetzt, die ich auch in Dänemark kennenlernen durfte, weil dort der Studienplan sehr frei war. Also die Professoren waren zwar nicht der Meinung, aber man konnte es studieren. Und und dann haben wir in Wien das Institut für Wertewirtschaft aufgebaut und die österreichische Schule der Nationalökonomie.
Da muss ich dich kurz unterbrechen. Wann war das? Hat er mit Ronny Stöferle so stark zusammengearbeitet?
Der Ronny Stöferle hat er mir erzählt, ich bin furchtbar schlecht in den Dingen, ich merke mir das so gut wie gar nicht, in einem unserer Einführungskurse in die österreichische Schule der Nationalökonomie. Also wenn man so will, ist der Ronny ein bisschen auch ein Schüler von mir.
Ich kenne ihn ja aus dem Analystengeschäft in Research in der Erste Bank.
Genau, war da noch in der Erste Bank und da hat sich der dann sozusagen in Wien eine durchaus größere Gruppe an Interessierten an der österreichischen Schule der Nationalökonomie gebildet, die ja ähnlich wie aus meiner Motivation heraus mit dieser sehr mathematischen Ökonomie, wie sie heute gepflegt wird und mit diesem sehr eindimensionalen Homo economicus wenig anfangen konnten. Es war natürlich noch so ein bisschen ein jugendliches oder jung erwachsenliches Suchen und vielleicht auch am Anfang ein bisschen ein Vergöttern dieser Epigonen, eines Ludwig von Mises, eines Friedrich August von Hayek. Aber da hat sich ja in Wien sozusagen sehr viel herausgebildet und ist im Zuge, im Laufe der Zeit auch gereift. Also ich bin auch immer ein großer Fan, aber man hat natürlich jetzt auch eine Kritikpunkte, die man äußern würde, aber das liegt ja auch im Zug der Zeit.
Mhm. Für die, die es nicht kennen, würdest du ganz kurz nur bitte die Eckpunkte dieser österreichischen Schule definieren?
Ja, also sozusagen ein wesentlicher Punkt ist sozusagen die subjektive Wertlehre, also dass sich der Preis sozusagen nicht anhand von objektiven Kriterien wie der Arbeitsleistung bemisst, sondern infolge der subjektiven Wertschätzungen.
Mir kann ein Ding mehr wert sein als dir.
Genau, also das klassische Beispiel wäre, dass das Glas Wasser in der Wüste ist es viel mehr wert, als wenn man im Gebirge an einem Bachal vorbeigeht. Der abnehmende Grenznutzen, dass eben das erste Glas Wasser viel mehr wert hat als das jeweils nächste. Und in der Konjunkturtheorie, die sicher sozusagen ein Steckenpferd ist, dass letztlich der Boom, wenn man so will, die Krankheit das Problem ist, der ausgelöst wird durch eine exzessive Ausweitung der Kreditmenge, befördert durch die oder orchestriert durch die Zentralbanken, und die Rezession sozusagen das heilende Momentum ist. Also wenn diese Verzerrungen, die durch die Niedrigzinsen hervorgerufen werden, sozusagen bereinigt werden. Wir sehen das gerade, also je kapitalintensiver eine Branche ist, desto stärker ist dieser Effekt. Wir sehen das typischerweise in der Bauindustrie. Mhm. Bauwirtschaft sehr stark, die ja von den Niedrigzinsen sozusagen extrem profitiert hat und jetzt sozusagen sehr stark zurückgefahren wird. Und da wird in gewissem Sinne die klassische Konjunkturtheorie, wenn man so will, also die auf den Kopf gestellt. Also sozusagen die Österreicher würden davor warnen, eine Rezession dadurch beheben zu wollen, dass man die Zinsen zu schnell, zu stark wieder senkt, weil ja eben die Rezession diese Verzerrungen, diese falsche Kapitalakkumulation beheben soll. Also das ist so wie jemand, der sozusagen eine Verkühlung oder ein Fieber ist ja auch, ein Fieber im Paradebeispiel zeigt ja, dass der Körper arbeitet, und wenn man jetzt meint, das übertünchen zu können, dann hat man 2 Wochen später eine Lungenentzündung, anstatt dass man gesund ist. Also man muss das auch einmal sozusagen dann auskurieren lassen. Das wären da die wichtigsten Punkte.
Ja, es liegt mir eigentlich auf der Zunge, gleich auf eines deiner Bücher zu verweisen, die Null Zinsfalle oder die Zero Interest Trap. Und da werden auch die Zombies erwähnt und die Zombie-Unternehmen, und da spiele ich kurz mal. Cranberries mit Zombie. Bitte, lieber Gregor, in eigenen Worten, die Nullzinsfalle, du hast das eh schon gesagt, dass das eigentlich nicht so gescheit ist, wenn man Rezession herbeiruft und so weiter, aber bitte.
Ja, also das Buch habe ich gemeinsam mit Rahim Daisadigan und mit Ronny Stöffele geschrieben. Und
ich habe es auf Audible gehört, glaube ich, 3-mal. Für die Argumente, ja, genau.
Sehr gut, muss ja zugeben, wenn ich ein Buch abgeschlossen habe, dann ist es sozusagen abgeschlossen.
Weil du das eh gemerkt hast.
Ja, man hat so oft gelesen, man kann es ja dann also gar nicht mehr sehen in gewisser Hinsicht. Wir haben also da versucht, sozusagen beschreiben, dass die Zentralbanken sich selber in einer Nullzinsfalle in den 2010er Jahren manövriert haben, und sozusagen was auch die Auswirkungen sind und was die Konsequenzen dann sein werden. Und die Auswirkungen sind ja nicht nur wirtschaftlicher Natur, und das ist ja auch das, was die österreichische Schule sagt, sondern gesamtgesellschaftlicher Natur. Wirtschaftlich ist ein Aspekt natürlich diese Zombie-Unternehmen, das ist ja ein gängiger Begriff, also Unternehmen, die eigentlich nur mehr existieren können, weil die Zinsen künstlich niedrig gehalten werden, also lebende Tote sozusagen sind. Und das sind ja dann jene, die wenn die Zinsen steigen, dann sozusagen aus dem Markt sozusagen herausfallen, aber die ja, so die österreichische Konjunkturtheorie der österreichischen Schule, ohne diese künstlich gesenkten Zinsen gar nicht hätten existieren können. Also wenn man so will, das sind auch selbst herbeigezüchtete Zombies, und das ist irgendwie der natürliche Gang der Dinge. Wir haben aber auch in ein Kapitel geschrieben, dass diese Nullzinsen auch gesellschaftliche Auswirkungen haben, weil sie auch seine Mentalität hervorgerufen hat, dass also sozusagen man alles eigentlich relativ schnell haben kann. Und es hat ja sozusagen 2010er Jahren war dann plötzlich die Anlagewohnung en vogue. Mhm. Klar, wenn ich sehr niedrige Zinsen habe, dann verleitet man Leute natürlich dazu, so auch solche Investitionen zu tätigen.
Und so kommt der Georg Stumpf jetzt irgendwie zu einem Gebäude in der Mariahilfer Straße über Umwege, ne?
Ja, letztlich auch, wobei ich bei Benko wird man dann noch sehen. Also ja. Natürlich spielt diese makroökonomische Umfeld eine große Rolle, ob dann auch da strafrechtlich irgendwas Relevantes ist.
Ja, das müssen ist dann andere Geschichte, genau, aber das billige Geld hat es ermöglicht. Ne?
Genau, und das Interessante ist, dass dieser Zusammenhang ja auch mittlerweile vom IMF, also in Studien, ganz klar dargelegt wird. Also ich meine, wenn ich mir dann oder uns ein bisschen auf die Schultern klopfen darf, haben wir das zu einer Zeit geschrieben, als das noch niemand hören wollte. Aber das sozusagen hat auch aufgrund der immensen Länge dieser Niedrigs- und Nullzinspolitik, glaube ich, schon auch das Denken bei den Leuten eben beeinflusst. Also man gewöhnt sich eben daran, dass Geld oder ein Kredit, um genauer zu sein, quasi nichts kostet. Und jetzt ist der Schock umso größer. Und ein zum Beispiel Nebeneffekt war auch, wobei Corona das natürlich jetzt nochmal verstärkt hat, beziehungsweise die geldpolitischen Maßnahmen gegen Corona, dass die Zentralbanken kaum noch über die Geldmenge oder Kreditmenge geredet haben. Also das war so ein bisschen auch eine Kindesweglegung. Ja, genau. Wir konnten ja gar nicht anders. There is no alternative. Und wir haben gesagt, das ist natürlich schon eine Alternative, auch wenn man die sozusagen lang und breit diskutieren muss. Und ich muss ja auch ehrlich sagen, dass eine Intention des Buches auch war, ein bisschen diese Diskussionen anzustoßen, was man sozusagen Geldsystem, geldpolitisch hier anders gestalten könnte.
Haben es nicht gemacht und es wurde sogar eine Negativzinsfalle draus dann.
Genau.
Und nicht das, nur null, sondern ja.
Und die Finanzminister waren natürlich auch lange Zeit die Profiteure, wenn man sich ansieht, wie stark jetzt die Zinsbelastung und damit die Ausgaben gestiegen sind für die Finanzminister. Also das hat also weitreichende Folgen gehabt. Und ja, genau, das wollten wir einfach thematisieren.
Ja, das Buch hat leider recht gehabt, muss man sagen. Das Jahr 2022 hat uns nicht nur am Kapitalmarkt, sondern insgesamt einen in die Goschen gehauen. Viele Unternehmen sind künstlich verlängerte Zombies immer noch.
Genau,
ja. Durch einige staatliche Maßnahmen. Spannend. Reden wir über weitere Bücher von dir, vielleicht ein kurzer Abriss, bevor wir dann zu In Gold We Trust und nochmal zum Ronny und zum Rahim kommen.
Genau, Krankes Geld, kranke Welt ist sozusagen das Erstlingswerk.
Klingt ähnlich irgendwie, ne?
Ja, ich meine, es sind natürlich gewisse Themen, sind Dauerbrenner und wenn man will, über Geld schreibt die Menschheit, seitdem sie schreibt, wenn man so möchte.
Ja, weil auch keiner lernt aus deinen Büchern, muss das ja
fortsetzen. Aber man muss dann auch sagen, für mich war das eine interessante Erfahrung, die ich jetzt gerne auch an Jüngere weitergebe. Bereits die einfachsten Fragen sind immer die schwierigsten. Also die Frage, was ist Geld, also jetzt nicht in der funktionalen Beschreibung, sondern wo kommt es her und was unterscheidet von anderen Gütern und so weiter. Da kann man Ökonomen sehr einfach aufs Glatteis führen und das ist auch eine nicht triviale Frage, auch dann die Frage, wie ein Geldsystem, ein Kreditsystem aufgebaut sein soll. Also insofern ist vielleicht muss ich dann auch zugestehen, der Jugendliche Übereifer, wo man meint, sozusagen das Ei des Kolumbus gefunden zu haben als einziger und alle anderen liegen daneben. Ein bisschen der Einsicht gewichen, dass die Dinge, wie hat Fred Sinow gesagt, das ist alles sehr kompliziert. Das ist einer der klügsten Sätze, die je von einem Politiker gesagt wurden. Genau, aber da ging es darum, also auf Grundlage der österreichischen Schule, also darzulegen, Geldtheorie, Konjunkturtheorie, einmal auch das niederzuschreiben, was ich jahrelang gelesen habe. Und genau, also in dem Sinn, und der Titel stammt vom Roland Bader, wo ich dann auch ein Brevier über ihn verfasst habe. Das war ein Schüler von Friedrich August von Hayek, leider zu früh verstorben, der sehr früh dann schon sehr viele populärwissenschaftliche Bücher verfasst hat. Und in diesem Brevier versuche ich über den Freiheitsdenker Roland Bader seine Kerngedanken darzustellen und auch ein bisschen und auch kritisch zu würdigen.
Vor mir liegen jetzt 36 Seiten in Gold We Trust Report, das Playbook. Insgesamt sprechen wir über 440 Seiten in Gold We Trust, den Report. Du bist der Chefredakteur und sprechen wir auch kurz bitte über diese Aufgabe. Da geht es dann weniger um deine eigene Meinung, sondern um dieses Riesenthema zusammenzuführen und zu einem Printprodukt zu machen, oder?
Ja, genau. Also im Prinzip der In Gold We Trust Report ist ein Kind vom Ronald Stöffele, als er noch in der Erste Bank war, hat er damit begonnen und ist ja mittlerweile selbstständig unterwegs und gibt ihn gemeinsam mit Marc Wallek heraus. Ich bin eben der Chefredakteur.
Ah, ja, der Rahim ist ja da gar nicht dabei, oder?
Nein, der Rahim ist da nicht dabei.
Aber ich verwechsel jetzt.
Genau. Ja. Und das ist, vor dir liegt die ganz schlanke, wenn man so will, Sommerfigur-Version, die Kurzversion mit 36 Seiten. Der Report selber hat über 400 Seiten, Deutsch und Englisch, also sagen, kommt zweisprachig aus, die Kurzversion auch noch auf Spanisch und auf Chinesisch jetzt im Herbst. Kommt einmal im Jahr heraus, also zweite Maihälfte normalerweise. Jetzt dann nächstes Jahr 2025 zum 19. Mal schon. Und meine Aufgabe ist sozusagen von Texte redigieren, auch selber schreiben, die Übersetzungen redigieren. Ich sage mal so ein paar organisatorische Dinge. Wir haben ja auch Gastautoren, das Team ist auf 4 Kontinenten verteilt, also sozusagen das Kernteam, also je nachdem, wie groß man die Kreise zieht, aber zwischen 26 Leuten. Und das ist sozusagen der Vorteil ist, dass jeder auch von zu Hause arbeiten kann und da seinen eigenen Rhythmus hat und man kann da ein schönes Uhrwerk auch zusammenstellen. Der Nachteil ist natürlich, dass der Koordinationsaufwand teilweise enorm ist. Wir haben letztes Jahr, glaube ich, fast 300 Charts drinnen, dann die richtigen Übersetzungen, die Begrifflichkeiten, argumentative Abstimmungen. Dann gibt es natürlich auch viele Urban Legends, die im Internet kreisen, wo man sich dann ab und zu die Mühe macht und den Dingen versucht, auf den Grund zu gehen, was sehr zeitintensiv sein kann. Es ist eine sehr spannende Aufgabe und wir haben de facto jetzt schon begonnen mit den Vorbereitungen für den In Gold We Trust Report 2025, der am 15. Mai 2025 erscheinen wird.
Klingt irgendwie nach einer Ganzjahresaufgabe, die sehr spannend ist, aber ich kenne das mit den Last Miles nur nicht mit 440 Seiten. Also bist du deppert, großer Respekt, das hängt sich sicherlich an. Kann man da ein bisschen schon Themen ins nächste Jahr fortschreiben und aktualisieren, oder? Es beginnt nicht immer von null.
Ja und nein. Also zum einen gibt es gewisse Standardkapitel, wo man halt so grundlegende Entwicklungen jetzt am Goldmarkt, wenn man so will, ein bisschen routinemäßig präsentiert. Aber das ist der relativ kleine Teil. Also der Großteil sind immer genuin neue Texte, auch neue Zugänge, wobei wir Standardthemen haben, jetzt wie Geopolitik. Wir wollen auch den Goldmarkt ein bisschen breiter fassen. Silber kommt rein, Bitcoin-Kapitel gibt es. Und wir leben, und ich würde fast sagen, leider in einer Zeit, in der es viel zu viele Themen gibt. Also ja. Die Chinesen verstehen das ja als Fluch, wenn man jemanden wünscht, dass er in spannenden Zeiten leben möge. Und jetzt haben wir sozusagen immer die Herausforderung, nicht über alles reden oder schreiben zu können. Im diesjährigen Gold We Trust Report, das neue Gold Playbook, haben wir besonders stark betont, dass sich eben die Spielregeln des Goldmarktes grundlegend verändern. Das ist, dass die Nachfrage immer stärker Richtung globalen Osten, nennen wir es, also arabische Halbinsel, China, Indien, wandert weg vom Westen. Dass aber auch alte Zusammenhänge wie die negative Korrelation von US-Realzinsen und Goldpreis ist so nicht mehr existiert. Und das macht es sehr spannend, aber ist auch eine sehr, logischerweise sehr zeitintensive Arbeit. Aber die wir alle sehr gerne machen und das Team. Also wie gesagt, nochmal auf 4 Kontinenten, da wir sehen uns, wenn es hochkommt, 1-2 Mal im Jahr, also den weiteren Kreis, wenn überhaupt, das läuft wirklich fantastisch und
Wie lange bist du da schon dabei? Entschuldigung, das
unterbrochen. War eine gute Frage. Sechs, sieben Jahre.
Ich meine, ein 30% plus in Euro, wie wir es selten in einem Jahr verarbeitet haben, das wird spannend im nächsten, nämlich die Bottomline auch, glaube ich. Ne?
Genau, genau. Also also Gold hat ja noch immer ein gewisses Schattendasein, vor allem im Westen. Und wenn ich den Leuten erzähle, ja, was die Entwicklung von Gold ist, noch dazu muss man ja sagen, dass Gold also nach einem Jahr Haltefrist steuerfrei ist, mehrwertsteuerfrei ist, dann ist das so.
Sag das nicht zu laut, sonst kommt noch wer auf Ideen.
Ja, der Vorteil ist, also zumindest was mehrwertsteuerfrei betrifft, das ist auf EU-Ebene, da wird das nicht so schnell geändert werden, wobei sag niemals nie, man soll nicht so laut.
Wir wollen die Aktien auch dorthin kriegen wieder, aber die Gefahr ist eher, dass andere Asset-Klassen verschlechtert werden, als dass Aktien verbessert werden,
ja. Ja, also da ist vieles nicht mehr mit, selbst mit einem halbnüchternen Blick nicht mehr zu verstehen. Also ja. Im Sinne von, wie da teilweise auch die Bevölkerung in einer trügerischen Sicherheit gewogen wird, also Stichwort an Staatsanleihen sind sicher, ist nicht nur aufgrund 2023 war das der massive, 22, genau, massive Einbruch, der ja eigentlich überhaupt keine Folgen hat. Das waren, glaube ich, 3 Zeitungsartikel und so.
Hat keiner verstanden,
ne? Ja, minus 20% für real waren es, glaube ich, sowas in der Größenordnung. Das wird einfach so hingenommen. In Deutschland wird jetzt diskutiert, die Beiträge zur Rentenversicherung, zur staatlichen Rente um 20%, also für ungefähr 4 Prozentpunkte zu erhöhen. Das ist alles so, ja.
Dafür wurde aus Riester gelernt und die Kapitalgarantie in einer neuen Idee von Christian Lindner unter Umständen auch ausschaltbar gemacht, was es Sinn tut in der langfristigen systematischen Rendite vom Kapitalmarkt.
Ja, und ich meine, man muss schon sagen, also das wir stehen da schon vor enormen Herausforderungen, Stichwort also demografischer Wandel, also in dem Sinn wird sich sehr vieles sehr stark verändern. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass wirklich die Dimensionen dieser Veränderung da irgendwie am Radar sind. Also wir haben wirklich das Problem, nicht nur, dass Politiker in den relativ kurzen Wahlzyklen denken, sondern ich habe auch zunehmend den Eindruck, dass das bei Ökonomen auch ähnlich der Fall ist. Also die Ausnahme bestätigen natürlich die Regel, aber man muss sich ja bei vielen auch Wirtschaftswachstumsprognosen und so weiter wirklich wundern, was da als Ergebnis herauskommt. Also man kann sich nicht den Eindruck erwehren, dass da eher sozusagen zu viel Staatsnähe da wirklich ein sehr großes Problem schon geworden ist.
Und das bringt mich jetzt über Überleitung. Wir haben jetzt viel über Menschen gesprochen, Politiker. Ich bin ganz bei dir, da wird nicht sehr viel richtig gemacht. In Schladming warst du auf einem Panel, auf einem Podium dabei. Da ging es um Mensch oder Maschine, Status Quo und Zukunftsperspektiven. Bring mal die KI, bring mal die Maschine auch ein bisschen rein. Was war da denn dein Standpunkt bei dieser Treasury and Finance Convention 2024 und wer war sonst noch am Panel?
Ja, also ich war allen voran vor Ort, um zum Thema digitalen Euro dann mit zu diskutieren.
Als Folgewirkung, ja, genau.
Genau, also bei der KI, ich sehe das relativ nüchtern, also ich verstehe diesen Hype insofern nicht. Ich meine, das ist eine technologische Weiterentwicklung, darüber kann man begeistert sein, also mich spricht das nicht an, aber ich bin auch ein reiner Nutzer und immer der erst Dinge kauft, wenn sie von anderen schon lang getestet wurden. Also, aber die Sorge, dass der Arbeitsplätze im großen Stil verloren gehen, sehe ich auch nicht. Zum einen haben wir wäre das vorteilhaft in Zeiten des demografischen Wandels und grundsätzlich für technologische Entwicklungen dazu, dass die Grenzkosten sinken und im Regelfall dann auch, wenn eine Nachfrage gegeben ist, es mehr Nachfrage nach diesen Jobs gibt, weil mehr zum Beispiel übersetzt werden wird, weil halt die Kosten des grob Übersetzens durch die künstliche Intelligenz stark sinken. Es wird also Veränderungen geben, aber dass da die große Katastrophe am Arbeitsmarkt ausbrechen sollte, sehe ich nicht. Und wie gesagt, in Zeiten des Arbeitskräfte- und Fachkräftemangels ist das teilweise sogar, wäre das, wenn dann sogar vorteilhaft. Zum digitalen Euro war auch ein Repräsentant von der Nationalbank da. Ich bin da auch sehr agnostisch, dass der Eindruck, was jetzt den digitalen Euro an sich betrifft, also was ich katastrophal fände, ist, wäre, wenn das Bargeld nicht mehr genutzt würde, sei es durch ein nicht, momentan nicht im Raum stehendes Bargeldverbot oder weil die Bevölkerung es nicht mehr nutzt. Aber grundsätzlich gibt es die technologischen Weiterentwicklungen, die man auch sehen muss, wobei beim digitalen Euro ganz klar hervorkommt, dass der eigentliche Grund des Vorantreibens ist oder der wichtigste Grund ein politischer ist. Also das nennt sich dann strategische Autonomie. Die Europäische Union will weniger abhängig sein von in dem Fall amerikanischen Zahlungsdienstleistungsanbietern.
Das hätte ich auch nicht so gesagt.
Das passt, das lassen wir stehen, ja. Genau. Und Kreditkartenanbietern. Das kann man jetzt als Ziel erstrebenswert oder nicht handeln. Das sollte man als Ökonom sozusagen ein bisschen sozusagen Zurückhaltung haben. Ich sehe ganz ehrlich das Geschäftsmodell hinterm digitalen Euro nicht. Ich sehe aber auch, und da wäre ich schon sehr froh, wenn sich die jeweiligen Lager nicht sozusagen in ihren jeweils eigenen Wagenburgen versteckten und den jeweils anderen vorwerfen, er würde nicht mit dem jeweils anderen reden. Schon auch die Gefahr, dass vielleicht nicht jetzt, aber perspektivisch einer totalen Kontrolle des Zahlungsverkehrs.
Das ist meine große Angst.
Ja, genau. Also diese Angst ist, dass dieses Thema muss man behandeln. Und wenn man sich in Erinnerung ruft, was in der Corona-Pandemie über Nacht plötzlich alles möglich war, dann möchte ich mir nicht eine schwere Wirtschaftskrise vorstellen, weil was dann alles möglich ist oder wenn
beispielsweise man alles besteuern könnte, gell? So ganz leicht zum Beispiel auch.
Ja, ne? Oder eben auch, und noch einmal diese da im Regelfall sind es Damen, aber auch Herren jetzt beim Thema Klimawandel, die reden ja in den sozusagen führenden Talkshows der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, die massive Reduktionen bei CO2-Emissionen, individuelle CO2-Kontingente und so weiter vorschlagen. Also das ist ja kein Hirngespinst oder der BIS-Chef, der ist halt Mexikaner. Also da gibt's massive Probleme mit Drogenkartellen, aber der ganz offen sagt, also bei Bargeld können wir nicht nachvollziehen, wofür es ausgegeben wird und bei einem digitalen Währung schon. Und das ist ja nicht niemand, oder wie der Währungsfonds und andere Institutionen in den 1910er Jahren bei der Nullzinsniveau geschrieben haben. Genau. Dass ein weiteres Absenken der Zinsen ökonomisch vorteilhaft wäre, aber das Bargeld ein Hemmnis ist, weil die Leute ins Bargeld wechseln. Das haben wir bei den Geschäftsbanken sogar gesehen, die dann mehr Bargeld gehalten haben. Und nochmal, diese Themen sind omnipräsent und mich hat mitunter schockiert es mich schon, wie diese Kritikpunkte sozusagen abgebügelt werden. Noch einmal, man kann immer darüber diskutieren, ob die Formulierungen und die sozusagen übertrieben sind der Kritiker und ob sie nicht vielleicht sozusagen dann übers Ziel hinausschießen. Würde ich durchaus auch so sehen, aber das trifft auch auf die andere Seite, sozusagen dieser naive Glaube an die allgütigen Regierungen oder Zentralbanken, die nie Fehler machen. Also das scheint mir auch in einer historischen Betrachtung nicht hergebracht. Also würde allen Seiten, glaube ich, ein bisschen mehr es gut tun, wenn man sich gemeinsam beim Heurigen oder trifft beim Glas Wein oder im Kaffeehaus bei einem Kaffee und hier sozusagen die Positionen mehr Grau, das ist jetzt kein Plädoyer für den Novembernebel, aber mehr Grauschattierungen und weniger Schwarz und Weiß, also Grau im Sinne das Leben ist auch ein Abwägen und ein politisch dann gesehen auch ein Kompromisse eingehen.
Dann bleiben wir beim grauen Novembernebel und wechseln zum Wetter. In Schladming sind wir bei wunderbarem Sommerwetter hinkommen und mit schneebedeckten Talstationen. Ich bin noch raufgegangen zu Hochwurzen dann, weil ich unbedingt ein Schneefoto machen wollte, weggefahren. Ich weiß von dir, dass du selbst gerne im Gebirge unterwegs bist, unglaublich gern wanderst und so weiter. Auch da ein paar Worte dazu.
Ja, meine Ski habe ich schon zum Service gebracht, okay. Aber da war ich viel zu früh dran, aber besser früh als spät. Ja, da frische Luft ist das Um und Auf und ja, ich freue mich schon wieder, wenn man Skitouren gehen kann oder Skifahren gehen kann, aber jetzt ist einmal Also die, wenn ich aus den Fenstern deiner Wohnung da schaue, die wunderschönen geputzt, Farbtöne, genau. Wunderschönen schön, der Farbtöne der Herbstbäume. Also ja. Das ist sozusagen, man muss das ja auch wertschätzen und na, Berge sind, das ist also, wenn man am Gipfel oben steht, gibt es alleine, wohlgemerkt nicht mit Touristenmassen, aber oder nahezu alleine, es gibt kaum was Schöneres.
Bei mir ist es auch so lustig, ich bin nicht wirklich der Nachhaltigkeitsapostel, aber mein Leben ist halt nachhaltig, immer schon gewesen, in die Berge gehen, spazieren gehen und einfach ökonomisch nachhaltig leben, habe ich eigentlich in der DNA drinnen. Ich komme jetzt zu meiner Schluss.
Darf ich ganz kurz noch? Gerne. Das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist, rein anekdotische Evidenzen, dass, glaube ich, die Leute am meisten von Nachhaltigkeit reden, die selber am wenigsten danach leben. Also sozusagen so als grobes Muster, weil für die Leute, die selbstverständlich ist, warum soll man groß darüber reden oder die sehen ja gar nicht das Problem, weil man ja eh versucht, das zu tun, was man tun kann.
Ich komme jetzt zu meinem Schlusspunkt und das sind die Verlinkungen, die ich machen werde, dann in den Shownotes zu diesem Podcast. Wir verlinken zum einen, ich gehe von hinten nach vorne, den In Gold We Trust Report mit der Website, dann den Amazon-Link zu deinen Büchern und dann deine Landingpage quasi, die dich als Ökonom vorstellt und da steht irgendwo drauf, und das ist jetzt wirklich meine Schlussfrage, Gregor Hochreiter glaubt an tiefgreifende Umwälzungen, die ganz anders kommen werden, als wir uns heute vorstellen. Und da hätte ich noch gerne einen Spoiler, bitte.
Ja, also das war bezogen auf sozusagen die Idee, viele Ideen oder Vorstellungen, die im öffentlichen Raum herumschweben. Nein, also ein wesentlicher Punkt von mir ist, dass wir die Dramatik des demografischen Wandels, also nicht einmal ansatzweise uns vorstellen können und sozusagen, was das für Auswirkungen haben wird auf unser aller Leben, aber auch auf, jetzt sage ich, ökonomische Kennzahlen. Also das BIP, habe ich immer gesagt, das ist vor allem eine politische Kategorie. Das BIP pro Kopf ist eher entscheidend, was den materiellen Wohlstand jetzt einer Person angeht. Und in einer schrumpfenden oder auch alternden Bevölkerung wird ein sinkendes BIP also relativ normal sein. Aber das heißt nicht, dass der materielle Wohlstand per se sinkt. Also das ist so einer der Aspekte. Und ich glaube, dass da vieles sozusagen auf den Kopf gestellt wird. Ich glaube auch, dass wir noch nicht einmal ansatzweise ahnen können, was sozusagen eine multilaterale Welt oder eine Veränderung des Machtgefüges dann bedeuten wird. Ich meine, das sind natürlich sehr langfristige Themen, die viel zu wenig Resonanz finden. Also dieser Klimawandel, das erstickt eigentlich alle vernünftigen Diskussionen. Also das ist mein Eindruck, auch auf vielen Tagungen. Also da können noch so absurde Ideen kommen, aber niemand hinterfragt sie und das ist so ein viel zu viel Raum wird da eingenommen, gerade auch in ökonomischen Diskussionen.
Ja. Aber die Natur, so wie wir sie jetzt haben, schätzen wir natürlich beide, ne? Das ist gar keine
Frage. Ja, ich bin auch voll für Naturschutz.
Getan, das ist ja keine. Muss unbedingt viel getan werden, glaube ich auch, Und ich glaube, es ist sinnvoll, mit Sinowatz zu schließen irgendwie, weil es ist, glaube ich, noch komplizierter geworden alles, oder? Irgendwie.
Ja, aber bei einem Glaserl Wein ist es dann vielleicht mit einer gewissen Lockerheit
entspannt.
Zu lösen.
Entspannt. Es spielt schon der Abspann. Ich sage mal, es war der erste Podcast mit dir, das unterstellt, dass es auch einen weiteren geben wird, weil ich dich nämlich in den Alsacast haben auch besprochen, in unserem Bezirkspodcast. Du weißt unpackbar viel über den Bezirk und seine Schönheiten, sage ich jetzt mal. Gebäude und parkmäßiger Natur. Und auch darauf freue ich mich. An euch da draußen, glaube ich, ein spannender Deep Dive auch in die österreichische Schule und viele spannende Ansichten. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Danke nochmal für die Einladung und alles Gute.
Ciao.